Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und heute gebe ich Charlie meinen Senf dazu.
Oh ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, denn ich hätte heute gleich einen sehr spannenden Fall. Dazu vorher möchte ich noch was zu einem Älteren sagen und zwar zu dem von der Ostsee. Der spannende, spektakuläre Fall mit den vier Pfeilen im Kopf der Opfer. Wo also ein junger Mann in dem kleinen Ortsteil Rövershagen mit einer Armbrust drei Leuten, Pfeile in den Kopf geschossen hat. Der ja auch mittlerweile verurteilt ist. Und zwar sage ich vorher nochmal kurz, wie so ein Podcast, auf welche Informationen der sich im Prinzip stützt. Also, man kann ja nur das auswerten, was öffentlich zugänglich ist. Also die Seiten der Polizei, die Seiten der Staatsanwaltschaft, wenn das Gericht sich äußert, die Presse, Presseerklärungen oder wenn Vertreter der Presse im Prozessgeschehen beteiligt sind. Man kann in den sozialen Medien etwas recherchieren und das alles hinterher sozusagen zusammenführen und zusammenfassen. Es ändert aber nichts daran, dass wir natürlich nicht direkt dabei sind, ne? Also keine Teilnehmer sind und daher auch kein Insiderwissen haben und auch nicht wissen, was an Prozesstagen hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Eigentlich kennt man dann nur das Ergebnis und wenn es eine offizielle Begründung gibt, dann auch diese. Aber wir sind eben nicht Beteiligte oder ich zumindest nicht. Und so ist es auch in Rövershagen, dass alle Sachen, die ich in der Presse und in den Medien gefunden habe, auch verwertet habe. Und dann dazu kam, nach Auswertung der Quellen, dazu zu sagen, dass die Familie zum Beispiel ein Boot besessen hat. Und nun hat sich jemand gemeldet, der sagt, jemand, der mit der Familie sehr eng in Beziehung steht, dass sie also kein Boot haben und dass es auch nicht stimmt, dass sie mit Drogen dealten. Und das würde ich dann jetzt sozusagen als einen weiteren Puzzlestein, von dem ich vorher keine Kenntnis hatte, hier sozusagen nochmal in den Raum stellen. Ich finde es sehr spannend, dass sich da jemand gemeldet hat und würde es sehr mich darüber freuen, wenn der oder die Betreffende sich nochmal meldet und vielleicht können wir ja nochmal ein sozusagen Insider-Interview führen, in dem wir wirklich dann auch Informationen noch anbringen können, die bisher niemand in den öffentlichen Medien hatte, sozusagen ein Exklusivinterview. Dann könnte man das auch richtig nochmal schön erklären. Ansonsten sage ich dann einfach, was die Betreffende oder der Betreffende als sehr guter Kenner sagt. Familie hat kein Boot und von Drogen ist bisher nichts bekannt, sagt das Familienmitglied. Okay. Wer meinem Twitter-Account so folgt, der weiß vielleicht, dass ich öfter vor einem Fall sozusagen frage, ob es jemanden gibt, der an einen bestimmten Fall Erinnerungen hat oder der von einem bestimmten Fall eben diese Insider-Kenntnisse hat. Und das habe ich jetzt auch bei dem neuen Fall gemacht, den ich jetzt gleich hier habe. Und es hat sich leider niemand gemeldet, wie in dem Fall in Rövershagen, der Insider-Kenntnisse hat. Und das ist noch schlimmer, weil das nämlich ein Cold Case ist. Ein ungeklärter Fall, der immer noch mit 5.000 € Belohnung versehen ist. Diesmal ist der Schauplatz ein bisschen weiter ab vom Ruhrpott. Es ist Köln und es ist ein Mensch, der 24 Stunden am Tag von Menschen umgeben ist und der an einem bestimmten Tag für 3 Stunden und 20 Minuten in seinem Leben alleine war und der in diesen 3 Stunden und 20 Minuten Grässliches erlebte. Okay, dann fange ich mal an. Es geht um einen jungen Mann und um einen Fall, der sich am 14. Juli 1986 in Köln in der Altstadt zugetragen hat oder ziemlich nahe der Altstadt. Der junge Mann ist zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, groß und schlank, trägt eine so viereckige Brille, die damals als cool galt, hat so dunkelblonde Haare, kurz geschnitten und heißt Hans Joachim. Er hat wegen verschiedener Diebstahlsdelikte eine 2-jährige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Attendorn abzusitzen und er bekommt, weil er sich da sehr gut führt, für ein Wochenende Hafturlaub. Er hat eine 2-Mann-Zelle, wo er mit einem anderen Mann zusammenlebt, Hans Joachim, Vorstand heißt er mit Nachnamen, ist homosexuell und macht aus daraus auch keinerlei Geheimnis. Der Zellengenosse, mit dem er zusammen wohnt, ist das wahrscheinlich auch. Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis und so wird Hans-Joachim an diesem Wochenende von ihm noch sehr herzlich verabschiedet. Hans-Joachim hat allen erzählt, dass er seine Mutter besuchen will und hat dies auch als Adresse angegeben. Er fährt zusammen mit einer Fahrgemeinschaft nach Köln und vorher holt er sich unten seine normale zivile Bekleidung ab, seinen Schmuck ab, seine Damenhandtasche ab, einen Ring, eine Uhr und verschiedene andere Dinge aus seinem Besitz. Und er bekommt von der Anstaltsleitung 86 Mark mit auf den Weg, das ist wohl sein Verdienst im Verlauf der Arbeit, die die Häftlinge ja in der JVA leisten. Er ist sehr erschrocken darüber, dass es so wenig ist. Und sowohl seinem Zellengenossen als auch der Leitung fällt auf, dass er sich, ja, ich will nicht sagen, aufgedonnert hat. Also er hat sich schon vorher irgendwie sehr auffällig zurechtgemacht und sieht nicht so aus, als ob er seine Mutter besucht. Mhm. Und auf Nachfrage sagt er dann auch, ich mache noch einen kleinen Abstecher. Und dann steigt er in das Auto und fährt mit dieser Fahrgemeinschaft ab nach Köln. In Köln kommt er auch an und zieht dann den gesamten Tag sowohl durch die Altstadt als auch durch die Gay-Szene, die sich so ungefähr in der Nähe der Schafensstraße so zentriert ist. Da gibt es Mumu und dann Gloria und alle möglichen Lokale. Und da wird er auch überall gesehen. Er hat einen Spitznamen. Er heißt Heidi. Also statt Hans-Joachim eben Heidi. Seinen Nachnamen wissen die wenigsten. Also Vorstand mit Nachnamen, das wissen die wenigsten. Und Heidi ist unter diesem Namen bekannt, wird überall herzlich begrüßt. Na, wo warst du? Na, wo hast du gesteckt? Und den ganzen Tag und die ganze Nacht ist Heidi auf Tour. Für seine Mutter hat er keine Zeit jetzt.
Ist ja interessant, dass er seine Mutter besuchen will, da die Adresse angegeben hat und dann, ja, gar nicht auftaucht.
So sieht's aus, genau. Es gibt hinterher auch sehr viele Leute, die ihn gesehen haben, die mit ihm zusammen waren. Er ist aufgefallen dadurch, nach einiger Zeit, dass im letzten Lokal ein blonder, junger Mann an seiner Seite gesehen wird. Heidi die ganze Zeit Kölsch spendiert. Heidi selbst trinkt nur Wasser, den ganzen Abend nur Wasser, aber er spendiert dann irgendwann ab Mitternacht seiner neuen Begleitung sozusagen, mit der er sich angefreundet hat, nur Kölsch. In einem Lokal fällt halt auf, hinterher, dass er den jungen Mann befummelt hat, auch wohl zwischen den Beinen, dann aber wieder von ihm abgelassen hat und ihm weiterhin Kölsch spendiert hat. Schließlich landen die zwei in dem Lokal Timp. Oder vielleicht heißt es auch Tim P. So genau bin ich mir da nicht jetzt sicher. Dieses ist am Heumarkt 25 mitten in der Altstadt. Und zwar besteht das eigentlich aus zwei Sachen. Einmal dem Hotel, das 16 Zimmer hat und 22 Betten. Und gleichzeitig befindet sich im Erdgeschoss noch eine Bar, die als Transvestie-Bar, als Künstlerklause bekannt ist. Dort gibt es auch regelmäßig Travestie-Vorführungen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass die zwei verschiedene Besitzer hatten damals und dass Heidi die Nacht gerne ein Zimmer eventuell in Erwägung zieht, ein Zimmer im Timp zu buchen, aber dann doch es nicht tut. Und vielleicht mehr als Begleitung von dem jungen Mann auftritt, denn dieser junge Mann möchte ein Zimmer im Timp haben. Die Zimmer kosten 40 Mark. Das ist einfach schon eine Währung, die so weit zurückliegt, du liebe Güte. Ja, also 40 Mark, was eigentlich günstig ist für Köln in der Altstadt. Aber der junge Mann möchte keine 40 Mark bezahlen. Er erklärt dann auch noch, und versucht, das Zimmer eigentlich für lau zu bekommen. Er wäre ja Stricher und er würde im ganzen Bundesgebiet halt seine Kunden suchen und wäre jetzt halt für ein paar Tage in Köln, um da Geld zu verdienen. Und er würde ja auch gar nichts essen, er würde ja auch nicht frühstücken, er würde ja nur da sein wollen, dass er sozusagen einen Rückzugsort hätte. Der Hotelier, der sagt ganz klar, das möchte ich hier nicht. Die Sachen kosten 40 Mark oder eben nicht. Ja, und dann versucht er halt sehr lange zu verhandeln und diese Verhandlung wird wohl auch von mehreren Leuten hinterher gesehen und beobachtet, dass es also auch ein bisschen lauter dabei wird, weil der junge Mann es immer und immer und immer wieder versucht und immer wieder sagt, ja, aber ich bin doch nur Stricher, ich will ja hier eigentlich gar nicht wohnen, ich arbeite ja nachts, ne, ich brauche das nur dazu und der Hotelier immer wieder, das möchte ich in meinem Hause nicht. Ja, so kommt es dazu keiner Einigung. Der junge Mann sagt, ich überlege mir das und geht dann zusammen mit Heidi hinunter in die Künstlerklause. Heidi hat sein Damenhandtäschchen, wo sein Haftentlassungsschein ist, also sein Urlaubsschein ist, sein Personalausweis drin ist, etwas Geld ist, ja, solche Sachen, ne? Kaugummi und ähnliches. Alles Mögliche ist eben da drin. Und außerdem hat er noch einen auffallenden Siegelring an, also einen auffallenden Ring mit einem schwarzen Stein an. Und der junge Mann, der hat einen tragbaren CD-Player mit, in einem merkwürdigen Gehäuse. Und als sie dann runter in die Bar gehen, gibt er das dem Barkeeper zur Aufbewahrung und erzählt dabei, das wäre 1000 Mark wert. Natürlich völliger Quark, 1000 Mark, von wegen. Das alte Ding ist nicht viel wert, aber trotzdem sagt der Barkeeper, er macht das ausnahmsweise und die sollen nicht vergessen, es abzuholen. In dieser Transvestie-Bar mit Show bleiben die beiden jetzt. Heidi spendiert dem jungen Mann, der den Namen Hansi trägt, pausenlos Kölsch. Und der junge Mann ist eben sehr schlank, sehr, ja, durchtrainiert, sehr zierlich, sehr mädchenhaft, hat so ein ovales Gesicht und wirkt so sehr feingliedrig, zierlich, mädchenhaft. Und immer wieder sieht man, wie Heidi an Hansi Hand anlegt, sozusagen, so ein bisschen. Was aber von der anderen Seite so nicht unbedingt beantwortet wird. Irgendwann ist es so 3 Uhr nachts. Alle haben auch noch zusammen getanzt. Auch Heidi tanzt, auch Hansi tanzt. Die tanzen sehr ausgelassen. Und dann bestellt Heidi nochmal Getränke. Und dann werden die geliefert. Aber er hat gar kein Geld mehr. Das Geld ist offenbar alle. Vielleicht aber will er auch nicht bezahlen. Andere sagen hinterher, dass das auch so eine Marotte von dem ist, einfach nicht das zu zahlen, was es kostet, sondern sich da einfach hinzusetzen, es zu bestellen und dann nur die Hälfte zu bezahlen. Und das wäre auch der Grund, warum es in dieser Künstlerklause mit ihm schon mehrfach Auseinandersetzungen gegeben hätte. Vielleicht waren auch die Diebstähle ein Grund, also er hat ja für Diebstähle gesessen im Grunde oder hat dafür die Strafe bekommen. Also, dass das vielleicht das Problem gewesen ist. Und so kommt auch diese letzte Runde ein Kölsch und ein Wasser und Hansi hat nur 1,80 Mark mit. Die Getränke kosten aber 6 Mark. Der Wirt wird sehr sauer und sagt dann noch ganz entschieden, dass das letzte Mal war, dass er Heidi etwas an Trinken liefert. Offenbar hat Heidi das regelmäßig abgezogen, diese Nummer. Und dann wird sich noch beschwert, dass er seinem, da sagen die ganz offen, seinem Stricher alles bezahlt, aber dann nicht mehr das Geld hat, um kommendes Wasser zu bezahlen. Heidi und der junge Mann Hansi bleiben also jetzt noch ein bisschen da und tanzen noch, fummeln jetzt gegenseitig so ein bisschen an sich rum und verlassen dann gegen 3.40 Uhr das Timp, die Travestie-Show, die Künstlerklause unten im Timp. Es brechen also die wenigen Stunden an, in denen Heidi, der ja im Knast unter Dauerbeaufsichtigung ist, dann in der Fahrgemeinschaft war, dann in der Kölner Schwulenszene war, ununterbrochen gesehen worden ist, lückenlos bis 3.40 Uhr und um 3.40 Uhr mit Hansi rausgeht. Jetzt kommt sozusagen ein Cut. Es ist Montagmorgen. Die Justizvollzuganstalt wundert sich. Hans-Joachim Vorstand ist nicht wieder aufgetaucht. Er ist eigentlich als zuverlässig bekannt. Trotzdem machen sie sich noch keine Sorgen und denken sich, na, der kommt sicher gleich noch. In Köln an der Ehrenstraße, also nicht allzu weit davon entfernt, ist eine Baustelle und die wird gerade mit Beton, soll da gegossen werden und da ist ein Eisengerüst und da liegen eine Eisenstange und da kommen früh um 7 die Bauarbeiter hoch. Sie finden einen Menschen in einer riesigen Blutlache, dessen Schädel eingeschlagen worden ist und zertrümmert worden ist und die Eisenstange, mit der das geschehen ist, die liegt noch direkt daneben. Sie rufen den Krankenwagen und Notarzt und der wird auch ins Krankenhaus gebracht. Aber der Mann weiß weder, wie er heißt, noch wie er da hingekommen ist. Er hat keine Personalien bei sich. Er hat keine Sachen bei sich, keine Wertgegenstände, keine
Kreditkarte, keine Personalausweis, keine Krankenkassenkarte, gar nichts.
Also er lebt aber noch?
Er lebt noch, muss aber sofort auf die Intensivstation und wird jetzt auf der Intensivstation behandelt und in einer sehr lang andauernden Sache gerettet. Er wird so insofern gerettet, dass er am Leben bleibt, aber weder weiß, wer er ist, noch jemals wieder dahinter kommt, was ihm passiert ist, noch jemals überhaupt ohne Pflegehilfe laufen, essen, sprechen oder sonst was kann. Und kommt daher mit 29 Jahren in ein Pflegeheim, wo er als schwer zu pflegender Fall bis heute lebt. Identifiziert wurde er dann aufgrund eines Fingerabdrucks und eben der Tatsache, dass er durch seine Vorgeschichte eben in der Kartei gespeichert war, es dadurch zu einem Treffer kam und man dann sagen konnte, das ist Hans-Joachim Vorstand. Zu erkennen war das Gesicht auch nicht mehr. Es hatte also nur noch rudimentäre Ähnlichkeit mit dem Wesen, das er vorher gewesen ist. Und da liegt er dann. Da auch seine gesamten Wertgegenstände, also ein goldener Ring und alles ihm vom Körper gerissen worden ist, alles, was er besessen hat, ist mitgenommen worden, geht man davon aus, dass es sich um einen möglicherweise Raubmord handelt. Es gibt keine Menschen, der gesehen hat, wie er auf die Ehrenstraße in Köln gekommen ist, noch wer mit ihm war. Es wird natürlich spekuliert. Also spekulieren kann man natürlich, dass der Mann, der ihn begleitet hat, eben Hansi, der ja auch sagt, dass er ein Stricher ist, mit ihm mitgegangen ist und dass sie eigentlich vor, ich habe das Wichtigste ja vergessen, du liebe Güte. Es konnte nachgewiesen werden, dass dort auf der Baustelle es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen ist.
Also Körperflüssigkeiten wurden da gefunden?
Jawohl. Von zwei Männern und ganz offensichtlich ist das auch einvernehmlich passiert. Das sagen zumindest die Ermittlungsakten. Offenbar war die Spurenlage so, dass man die Einvernehmlichkeit nachweisen konnte. Es ist also erst direkt danach zu dem Angriff gekommen. Und deshalb wird eben nun spekuliert, dass möglicherweise dieser Stricher Hansi, der zuletzt mit ihm mitgegangen ist, der Täter sein könnte. Das wird auch deshalb vermutet, weil ganz offensichtlich Heidi schon öfter diese Nummer abgezogen hat, dass sie erst etwas verspricht oder Leistungen in Anspruch nimmt und dann nicht zahlt. Und dass ich mir vorstellen kann, dass ein Stricher, dem man plötzlich die Bezahlung nach erbrachter Leistung verweigert, ziemlich sauer wird.
Ja, sehe ich genauso. Also das scheint auf den Hansi zu deuten.
Ja, spricht in der Tat sehr gegen ihn, zumal er danach auch nicht wieder vor Ort gesehen worden ist und überhaupt nicht mehr in der Szene. Man darf nicht vergessen, dass nicht alle Stricher in der Gay-Szene schwul sind. Viele davon sind einfach Heteromänner, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken und die dann eben versuchen, da schnell mal eben zu etwas Geld zu kommen. Vor allem, wenn sie vielleicht irgendwie süchtig sind, zum Beispiel Drogen, Spielsucht, was auch immer. Oder sonst sich irgendwie in der Notlage befinden, vielleicht weil sie auch Herumtreiber sind, die irgendwo abhängen oder auf der Straße leben und sich dann eben zur Prostitution anbieten, obwohl sie hetero sind. In der Auseinandersetzung mit dem Gay kann aber nun passieren, dass der Gay vielleicht denkt, dass der andere auch so reagiert, wie er selber reagieren würde. Eben unwahrscheinlich, dass da es zu Gewalttätigkeiten komme. Aber der andere reagiert eben, wie ein Heteromann reagiert. Und dann lässt er vielleicht seinen Aggressionen freien Lauf. Vielleicht war Heidi auch der Auffassung, wenn er ihm ständig Kölsch spendiert, dann ist das sozusagen die Bezahlung. Aber das sieht der andere Mann ganz offensichtlich anders. Sondern das Kölsch gibt's obendrauf und die Bezahlung kommt noch. Und nun kam die Bezahlung aber nicht. Wie gesagt, das sind Mutmaßungen, die Polizei angestellt hat. Wie ich schon bei Twitter schrieb, es werden also da ganz dringend Zeugen gesucht, die den Heidi, also den Hans-Joachim, in der Zeit zwischen 3.40 Uhr an diesem 14. Juli, in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1986 aus dem Timp haben rausgehen sehen und danach irgendwie im Bereich des Heumarkts und der Ehrenstraße gesehen haben. Die werden ganz, ganz dringend gesucht, schon seit Jahren und trotz 5.000 Euro mittlerweile Belohnung hat sich absolut niemand gemeldet, sondern Die Zeugen enden ganz akkurat in dem Augenblick, wo die beiden das Lokal verlassen. Ja, und beginnen wieder mit den Bauarbeitern, die ihn morgens um 7 Uhr auf der Baustelle finden. Und dazwischen ist die einzige Lücke in seinem Leben, wo ihn kein Mensch gesehen hat. Ja, und da gibt es jetzt eben immer noch diese Belohnung. Der Fall, der ist dann vor einem Dreivierteljahr nochmal bei Aktenzeichen gezeigt worden, wo sie eine Heidi zeigen, die doch sehr, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, also ich finde das jetzt nicht negativ, aber es könnte man so ausbringen, als relativ tuntig dargestellt wird. Ob das so stimmt, das weiß man nicht. Das muss nicht so sein. Und wo eben auch ein Bild gezeigt worden ist von einem sehr jungen, sehr zierlichen, sehr schmächtigen Mann mit ovalem Gesicht an Heidis Seite, der auf den Namen Hansi hörte, von sich selbst ganz stolz sagt, dass er Stricher ist und so ein ovales, zierliches, feingliedriges Gesicht hat. Ob der das tatsächlich war, das weiß man nicht. Genauso gut könnten die schon vor der Tür draußen in Streit geraten sein und sich getrennt haben. Genauso gut könnte auch jemand, der vor dem Lokal war, mitgegangen sein. Aber es könnte auch jemand sein, der einen Hass auf Gays hat und der das beobachtet hat auf der Ehrenstraße. Aber die Tatsache, dass alle Wertgegenstände gefehlt haben, deutet doch sehr darauf hin, dass nicht bezahlt worden ist, dass erst eine Dienstleistung in Anspruch genommen worden ist und dann wurde diese nicht gezahlt. Und der Betreffende war so wütend, dass er der Heidi den Schädel einschlug und alle Sachen, die irgendeinen Wert haben könnten, mitgenommen hat. Also, wie würdest du denken? Würdest du vermuten? Ich würde auch denken, oder?
Also, ich würde vermuten, dass entweder war es dieser Hansi, dass der, wie du schon sagst, ausgeflippt ist, weil Heidi nicht bezahlt hat. Oder dass dann die beiden auf schwulenfeindliche Menschen getroffen sind und dann Heidi verprügelt haben und der Hansi dann einfach geflohen ist, weil er gesagt hat, mit dem habe ich eh nichts zu tun und ist mir auch egal. Mhm. Und den Heidi hat liegen lassen. Das ist meine, also das sind so meine beiden Theorien. Oder die beiden sind halt auf jemanden getroffen aus Heidis Vergangenheit, wo der halt so eine ähnliche Story abgezogen hat mit ich bestelle oder ich kaufe was und bezahle nur die Hälfte oder gar nicht. Und dass sie den dann auf den getroffen sind und den dann gesehen haben und gesagt haben, so, die Rechnung ist noch offen, dafür musst du jetzt bezahlen. Das sind so meine Gedanken dazu.
Ja, ne? Das sind so die, die sich erstmal aufdrängen, ne? Ja, das ist hier genau wie bei dem anderen Fall, wo keiner dabei ist, wo keine Zeugen sind, ist man in so einer Grauzone, wo man eigentlich nicht wirklich was dazu sagen kann. Also, falls jemand von euch irgendetwas weiß und sei es auch nur, dass er den eine halbe Stunde später noch irgendwo da hat herumlaufen sehen, 3.40 Uhr haben sie das Lokal verlassen, vielleicht hat ihn ja jemand um 4 Uhr noch an einem Kiosk gesehen oder ein Straßenbahnfahrer hat ihn noch gesehen, das Pärchen, oder die hatten irgendwas Auffälliges an sich, Mann mit einer Damenhandtasche oder ja, wie gesagt, die Polizei in Köln sucht ganz dringend noch Hinweise. Wobei ich sagen muss, dass der Bericht bei Aktenzeichen wohl insofern erfolgreich war, als 30 Hinweise nach der Sendung eingegangen sind, die Polizei auch abprüft oder abgeprüft hat und die erstmal zur Festnahme eines 60-jährigen, oder Moment, eines heute 60-jährigen Mannes, es ist ja schon sehr lange her, geführt haben. Ob das jedoch derjenige ist oder nicht, darüber ist noch nichts bekannt. Offenbar läuft das noch. Aber vielleicht gibt es noch weitere Hinweise. Es handelt sich in allen Hinweisen um Fälle, wo die Leute 30 Jahre geschwiegen haben, die jetzt plötzlich nach 30 Jahren sich dazu äußern. Es könnte auch damit zu tun haben, dass die Gesellschaft sich geändert hat, dass man heute offener mit Homosexualität umgeht und dass die Leute damals geschwiegen haben aus Angst vor Repressalien in der Öffentlichkeit oder auch um ihren guten Ruf besorgt waren. Und dass jetzt heute dann eigentlich erst die tatsächlich sich das wirklich ermitteln lässt. Also es ist jemand wohl festgenommen und vernommen worden, ob das allerdings der Gesuchte ist und ob das zum Ermittlungserfolg führt, ist noch nicht bekannt. Und deshalb, wer es noch was weiß, da könnte man noch etwas machen. Ja, das war mein Fall für diesmal. Kein Mord, diesmal nur, in Anführungsstrichen, eine schwerste Körperverletzung und Raub und ein versuchter Mord und ein Opfer, das zurückbleibt und nicht mehr weiß, wie es heißt.
Ist es denn, hat sich das denn nochmal gebessert,
Nein.
dass man sagt, er Nein. kann zumindest sprechen oder kann er denn sprechen?
Mittlerweile kann er wohl sprechen, aber er hat keine Erinnerung an diesen Tag und weiß eigentlich auch im Grunde nicht, wer da hingekommen ist oder was passiert ist. Er hat keine Erinnerung.
Okay. Total traurig. Aber irgendwie auch, ja, ich sag mal, schön, dass er es überlebt hat irgendwie. Aber in so einem Zustand kann man davon schön sprechen. Wahrscheinlich eher dich.
Ja, er lebt in einem Kölner Pflegeheim und wird da wohl auch gut versorgt. Ja, es wäre eben zu wünschen, dass sich die Sache aufklärt.
Genau. Wer was weiß, soll sich bei uns melden oder bei der Kölner Polizei.
Genau, 5.000 Euro Belohnung.
Ja, Lieben, das war's dann für heute schon.
Genau. Weißt du denn schon in etwa, was du machst, nächstes Mal machst?
Ich bin hin und her gerissen.
Ah, jetzt ist
zwischen zwei Fällen. Ich weiß noch nicht.
Ja, ja.
Einmal geht's um Internetbetrug, wo sich...
Ja.
Ja, Fremde als Stars ausgeben und dich versuchen, in irgendwelche Gespräche zu verwickeln. Oder es geht um jemanden, der Kinder mit Süßigkeiten vergiftet. Da bin ich noch.
Oh, das Letzte klingt sehr spannend.
Das stimmt. Aber in dem anderen Fall, da war ich auch indirekt mit drin verwickelt. Das kann ich euch dann auch erzählen. Wir können ja mal über Instagram abstimmen und ihr teilt uns das mit.
Genau. Ich hoffe auch, ihr verfolgt den Fall von der Gisèle Pélicaud, der ja in Frankreich gerade weiter seinen Höhepunkt da erlebt. Wir haben den ja, ich glaube, als erster Podcast überhaupt sozusagen bearbeitet. Mittlerweile sind auch andere, die sich des Falles angenommen haben. Ne? Ist ja diese Geschichte mit der moderne Marquis de Sade. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Die vernehmen ja gerade die ganzen weiteren Täter. Bis jetzt sind ja 51 und die werden jetzt einer nach dem anderen verhört. Hast du schon mal reingeguckt? Da kommen echt schreckliche und gruselige Sachen raus. Viele davon sind Mehrfachtäter. Also nicht nur bei ihr, sondern die haben auch alle eine entsprechende Vorgeschichte.
Das will ich gar nicht wissen.
Nee, es ist gruselig, ne? Okay, ihr Lieben, dann eine schöne Woche noch. Gruselt euch nicht zu doll.
Und wir entschuldigen uns für die Verspätung des Falls.
Gut, ihr Lieben.
Bis dann.
Eine schöne Woche. Ciao.
Tschüss.